Hallo, hier ist Bildungsblick und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe. Ausgezeichnet, wo Visionen den Schulalltag gestalten. Der Deutsche Schulpreis. Ausgewählte Schulen stellen sich vor. In jeder Folge besuchen wir eine Schule, die mit besonderen Projekten, Ideen und Engagement überzeugen. Heute lernen wir die Schiller-Schule in Bochum kennen und erfahren, was sie so einzigartig macht.
Hallo Matthias, schön, dass du heute da bist und bei Bildungsblick zu Gast bist.
Ja, danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Bevor wir in die heutige Folge starten, würden sich die Hörerinnen bestimmt freuen, wenn du dich einmal kurz bei uns vorstellen würdest.
Gerne. Ja, hallo, mein Name ist Matthias Wisocki und ich bin Schulleiter der Schiller-Schule in Bochum. Das ist ein Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Und ich bin seit 2024 Schulleiter an der Schule. Davor war ich Koordinator für Schul- und Unterrichtsentwicklung und das über 7 Jahre. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel dort mit anstoßen dürfen, habe den ganzen Bewerbungsprozess zum Deutschen Schulpreis auch mitgestaltet und habe eigentlich immer das Glück gehabt, in der Schiller-Schule eine Schule gefunden zu haben, wo ich auch meine eigenen Talente einbringen konnte. Wir schreiben uns groß auf die Fahne, dass wir Schülerinnen und Schüler fördern. Und ich würde zurückblickend sagen, dass das Gleiche auch für Lehrkräfte gilt. Und muss sagen, dass alles, was ich so persönlich mitbringen konnte, auch immer sehr, sehr gewertschätzt wurde und dort willkommen war. Und das ist einfach sehr, sehr schön und macht dazu irgendwie die Schule auch so zum Stück Heimat.
Das glaube ich, dass du da bestimmt mit viel Erfahrung und Tatendrang auch dabei bist. Ich habe gerade schon gehört, dass deine Schule besonders ist. Magst du uns kurz einfach mal in einer Minute ein bisschen was über deine Schule erzählen?
Ja, die Schiller-Schule in Bochum ist, wie ich gerade schon mal sagte, ein städtisches Gymnasium. In Bochum heißen fast alle Schulen Schule, egal welche Schulform sie haben. Das ist dort irgendwie eine kommunale Besonderheit. Und die Schiller-Schule ist mehr als 100 Jahre alt. Sie ist 2019, hatte sie ihr 100-jähriges Jubiläum. Und das Besondere ist aber, das Gebäude ist nur 90 Jahre alt. Das heißt, die ersten 10 Jahre, die diese Schule hatte in der Weimarer Republik, sind ohne Gebäude gewesen, sondern verteilt auf verschiedene Wohngebäude. Und das finde ich deshalb spannend, weil es irgendwie zeigt, dass damals schon irgendwie der Drang war, Schule zu machen. Und so ganz praktische Fragen wie das Gebäude, ja, das wurde dann anscheinend später geregelt. Nein, um ernst zu sein, diese Sache mit dem Schulgebäude hängt an der Weltwirtschaftskrise, dass das Gebäude dann erstmal nicht gebaut werden konnte und später kam. Aber das Gebäude steht mehr oder weniger mitten in der Stadt von Bochum, so leicht am südlichen Rand des Zentrums. Es gehen circa 1000 Schülerinnen und Schüler auf die Schule. Wir sind 70 Lehrkräfte. Ja, die Schule, wir sagen das so immer im Scherz, ist eine Schule ohne Profil. Damit meinen wir, dass wir weder irgendwie einen Schwerpunkt haben auf einen besonderen Fachbereich oder wir sind auch nicht bilingual. Sondern wir versuchen uns möglichst breit aufzustellen, weil wir eben einen ganzheitlichen Ansatz von Bildung verfolgen und deshalb versuchen wir auch eben so breit wie möglich unser Schulprogramm aufzustellen. Und ich glaube, das ist schon einer der Gründe, warum wir unsere Schule auch so besonders sehen. Wir versuchen in allen Bereichen eigentlich so viel zu bieten wie so ein Schwerpunkt Schulen in jedem Bereich. Und es ist eine Schule, wo alle, glaube ich, gerne hingehen und wo man immer Leute findet, die Bock haben, mit einem was auch mal auszuprobieren und was Besonderes zu machen. Und dieser Spirit, dieses Innovative, dieses Lust auf mal was ausprobieren, aber auch auf den Mut, auch vielleicht mal zu scheitern damit, das ist vielleicht die besondere Würze, die es an dieser Schule gibt.
Das klingt super spannend. Die lange Vergangenheit, aber auch den Blick in die Gegenwart, das hast du jetzt irgendwie hier gerade alles zusammengeführt. Du hast auch schon mit reingebracht, dass die Schiller-Schule in Bochum besonders ist. Wie spiegelt sich das denn wieder? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist so besonders?
Ja, also das Gebäude ist schon mal sehr besonders. Wenn man reinkommt, sind die meisten Besucherinnen und Besucher erstmal beeindruckt, weil es ein Gebäude ist, was von außen Bauhaus ist und von innen aber, naja, der Laie würde sagen, Marmor vertäfelt ist. Es stimmt nicht ganz. Es ist der Niedermemminger Basalt. Und das hat einen etwas tragischen Hintergrund. Die Schule war leider im Zweiten Weltkrieg als Schule geschlossen worden und ist dort Gauleitung von den Nazis geworden. Das heißt, das, was dort so protzig, marmorhaft rüberkommt. Das ist wirklich sozusagen der Repräsentationsstil noch der Nazis gewesen. Und die Stadt hat aber sich entschieden, dieses wertvolle Interieur nicht herauszureißen, sondern es zu belassen. Und wir haben das dann eher im Gebäude aufgegriffen und zeigen das auch nach außen, wie wir uns davon natürlich einerseits distanzieren, aber dass wir diesem Gebäude natürlich mittlerweile jetzt, wo es auch schon wieder Schule ist, auch eine neue Deutung geben. Also wir haben zum Beispiel bewusst Kunstwerke der damals sogenannten entarteten Künstler ins Gebäude gehängt, also die Künstler, die verfolgt wurden von den Nazis, um quasi hintenrum den Nazis einen auszuwischen damit. Ja, warum ist sie sonst besonders? Also wir haben ein ganz, ganz breites Programm, was wir anbieten. Wir haben einen deutlichen Schwerpunkt auf demokratische Schule und darüber werden wir gewiss auch gleich nochmal ein bisschen reden, was wir da so an Programmatik haben, was wir darunter verstehen. Bei uns kann jeder mitgestalten und mitmachen und das nehmen wir auch sehr, sehr ernst. Wir fördern sehr, sehr individuell als Schule. Wir sind schon vor Corona digitale Schule geworden. Jedes Kind hat bei uns ein eigenes Endgerät und momentan sind wir dort auch sehr federführend im Bereich KI und Schule unterwegs, experimentieren dort auch mit neuen Sachen aus. Ja, aber auch im Bereich Kultur, Theater, Musik machen wir unheimlich viel. Die Naturwissenschaften haben bei uns eigene Laborflächen. Also so, es gibt eigentlich immer was zu staunen und es sind allein schon so verrückte Sachen, dass man in den Klassenraum reinkommt, man hört es plätschern und dann steht da einfach eine Aquaponikanlage mitten in so einem normalen Klassenraum. Wer nicht weiß, was das ist, googelt das mal kurz. Aber das ist schon einfach beeindruckend, das zu sehen. Ja, und es läuft eigentlich immer was. Und ja, das Schönste ist eigentlich, dass der persönliche Draht da immer ist. Man findet immer irgendwen, den man ansprechen kann. Unser Hausmeister ist, glaube ich, so der am meisten geliebteste Mensch auf unserer Schule. Alle Schülerinnen und Schüler sind so mit dem und haben ganz, ganz kurzen Draht zu ihm. Aber auch zu den Lehrkräften, Schulsozialarbeiter. Also es ist so ein gesamter Strauß. Bei uns ist einfach eine gute Stimmung, kann man sagen.
Das ist richtig schön zu hören. Ich stelle mir gerade auch so vor, als Schülerin würde ich mich da, glaube ich, sehr, sehr wohl fühlen, auf mehreren Ebenen einfach. Und man merkt, dass ihr so die Vergangenheit und auch die aktuelle gegenwärtige Lage irgendwo mit einbezieht. Und du hast schon so ein kurz bisschen angespielt, dass euch Demokratiebildung auch sehr wichtig ist. Magst du da noch ein kurz bisschen ausführen, wie sich das bei euch an der Schule zeigt?
Genau, also zur Demokratiebildung muss ich erstmal sagen, ich bin so ein bisschen unglücklich, wie das oft bei Fortbildung rübergebracht wird. Es gibt 1000 tolle Programme zur Demokratiebildung, keine Frage, und 1000 Projekte, die man mit Schülerinnen und Schülern machen kann. Aber ich meine, jede Schule in Deutschland müsste doch vor allem erstmal so sein, dass sie an sich auch demokratisch ist. Und damit meine ich, dass eben Schule ermöglicht, dass Schülerinnen und Schüler mitbestimmen können. Und das meine ich jetzt über die gesetzlichen Grundlagen hinaus. In jedem Bundesland gibt es im Schulgesetz die Paragraphen, die stehen, dass Schülersprecherinnen und Schülersprecher sich einbringen können. Aber ich meine das wirklich in einem deutlich partizipativeren Sinne, sich einbringen können. Wir haben bei uns in allen Klassen fest den Klassenrat verankert, wo Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenverbänden eben diskutieren können, was sind aktuell Probleme oder Herausforderungen, was wollen sie planen, wie wollen sie gestalten. Aber darüber hinaus haben wir für uns sehr schuleigen, sehr schulspeziell auch ein sogenanntes Schülerparlament entwickelt. Und das ist wirklich wie ein echtes Parlament mit echten Fraktionssitzungen, mit einer Plenumssitzung geleitet durch die Schülersprecherinnen und Schülersprecher. Und dieses Parlament befasst sich eigentlich mit allem, was so aktuell anliegt und hat natürlich einen unheimlich guten Wirkungsgrad sowohl in die Schülerinnen und Schüler hinein als auch im Kontakt mit Schulleitung und Eltern. Also es ist ein Gremium, wo einfach Schülerinnen und Schüler sehr gut äußern können, was sie sich wünschen und was sie wollen. Und das ist so das Besondere nochmal daran. Auf der Unterrichtsebene aber, da haben wir so ein eigenes Konzept entwickelt, das nennt sich partizipativer Unterricht. Und der Demokratieforscher Joel Westheimer aus Kanada, der hat einmal den schönen Satz gesagt, wenn ich in einem Raumschiff säße und aus dem Weltall in ein beliebiges Land der Welt fallen würde und dort in einem Klassenraum sitze, dann müsste ich doch eigentlich am Unterrichtsstil schon entdecken können, ob ich in einer Demokratie oder in einer Autokratie gelandet bin. Und er sagt aber selber, er zweifelt das an, dass man das feststellen könnte. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Unser gesamtes Kollegium hat es sehr zum Nachdenken gebracht, weil wir denken, ja klar, also eine Demokratie muss auch anders Unterricht machen als eine Autokratie, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns hingesetzt mal im Rahmen eines pädagogischen Tages und aufgeschrieben, was ist für uns denn demokratischer Unterricht? Natürlich ist die Lehrkraft diejenige Person, die didaktisch, aber auch fachlich enorm gebildet ist. Und trotzdem gibt es ja eine ganze Vielzahl an Dingen, wo man sagen kann, hier können Schülerinnen und Schüler auch mitbestimmen. Sei es bei der Wahl der Sozialformen, bei der Wahl der Präsentationsformen, bei vielleicht unterschiedlichen Schwerpunkten, die man anbietet oder unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus. Also es gibt auch so viele Stellschrauben, wo man als Lehrkraft auch mal bewusst die Dinge aus der Hand geben kann und sagen kann, hier, Schülerinnen und Schüler, ihr entscheidet doch mal bitte. Ihr seid Experten für Unterricht, weil ihr sitzt jeden Tag da und kriegt schon genug vorgegeben von den Lehrkräften. Heute entscheidet ihr. Und vollkommen klar, es wird mal Themen geben, wo das nicht geht. Ich glaube, das versteht aber auch jeder Schüler und jede Schülerin. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, das doch auch umzusetzen im täglichen Unterricht. Und insofern sind das so eigentlich unsere wichtigsten Bausteine: partizipativer Unterricht, Schülerparlament und der Klassenrat. Und darüber hinaus gibt es dann ganz viel an Zusatzprogrammen, seien es Parlamentssimulationen, Jugend debattiert, Jugend präsentiert. Ja, unheimlich viel, wo wir uns darüber hinaus noch einbringen, wo man aber sagen muss, das sind dann vielleicht teilweise Programme nur für speziell Interessierte oder nur für eine kleinere Zahl von Schülern. Aber die wichtigsten Programme sind die drei, die ich gerade genannt habe, die eben alle Schülerinnen und Schüler erfassen, wo alle mitgenommen werden und mitmachen.
Darf ich da nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass ich das Gefühl habe, dass ihr da deutlich über den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule allgemein jetzt drüber hinausgeht. Und wenn du es einmal so kurz zusammenfassen würdest, was definiert ihr bei euch an der Schillerschule in Bochum so als Ziel von Schule?
Also da könnte ich jetzt unser Leitbild zitieren, aber das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn ich das nur vorlesen würde. Was wir als Ziel definieren, ist einfach Selbstwirksamkeitserfahrung auf jeden Fall. Das heißt, dass Schülerinnen und Schüler sich nicht nur als Objekt begreifen, sondern als handelndes Subjekt und selber merken, wow, in dieser Welt kann ich selber was bewegen, in dieser Welt kann ich selber was anstoßen. Darüber hinaus auf jeden Fall natürlich, ja, Fachwissen, das ist natürlich irgendwo auch ein Ziel, also der normale Bildungskanon, würde ich jetzt mal sagen. Und aber auch, ja, ich sag mal Handlungskompetenz, so als ganz grobe Überschrift. So, das sind unsere Ziele, die wir eigentlich verfolgen bei allen Projekten, die wir unternehmen und ja, versuchen das in unterschiedlichster Art und Weise umzusetzen.
Das klingt sehr zukunftsweisend, um SchülerInnen auch fit zu machen für das, was nach der Schule kommt, um sie da einfach bereit zu machen für all das, was mal später noch auf sie zukommen wird. Und da finde ich, ist für mich jetzt auch rausgestochen, das Schülerparlament. Das klingt sehr visionär und ich gehe davon aus, das gibt's an nicht vielen Schulen, dass das schon auch sehr, sehr besonders ist. Und deswegen auch einmal meine Frage, wie seid ihr denn dazu gekommen? Also gab es da irgendwas, was euch dazu inspiriert hat?
Ja, unbedingt. Wir nehmen schon seit 30 Jahren an Parlamentssimulationen teil. Vielleicht kennt der eine oder andere der Hörerinnen und Hörer MUNs, also Model United Nations. Die sind ziemlich verbreitet in Europa und in Deutschland. Aber auch bei Model European Parliaments, also Simulationsprogramme, wo das Europaparlament oder die Vereinten Nationen simuliert werden. Daran nehmen wir schon sehr lange teil. Und das ist aber immer nur so ein Programm, wo 10, 12, 15 Schülerinnen und Schüler der Schule teilnehmen. Also sehr exklusiv, könnte man jetzt kritisch sagen. Es sind aber oft unter diesen Schülerinnen und Schülern Leute, die in der SV tätig sind, also in der Schülervertretung oder die Schülersprecherinnen und Sprecher sind. Und das war so circa vor 7, 8 Jahren, da waren wir auf der Rückfahrt von einem so einem Parlament und das ist immer ganz toll und die Schülerinnen und Schüler sind immer total begeistert und haben so den Drive, das müsste man irgendwie auch mehr in die Schule bringen. Und da sagten die so ein bisschen resigniert, ja, also wir merken immer mehr als Schülerinnen und Schülersprecher der Schillerschule, wir haben zwar eine eigene Meinung zu Themen, die jetzt diskutiert werden in der Schule, aber so richtig wissen wir eigentlich gar nicht, was die gesamte Schülerschaft darüber denkt. Wir können natürlich unsere Freunde fragen, aber irgendwo ist das natürlich so ein Blasenwissen. Wir bewegen uns alle in unseren sozialen Blasen. Wir wüssten eigentlich mal gerne, wir würden irgendwie so eine Kommunikationsplattform mal gerne haben, wo wir sicher sein können, wir haben erfasst, wie die gesamte Schülerschaft darüber denkt. Ja, und dann war ziemlich schnell im Gespräch darüber dieser Gedanke geboren, jetzt keine Parlamentssimulation, sondern eigentlich ein echtes Parlament einzurichten. Kam auch direkt die Bedenken, aber darf man denn sowas überhaupt und was denken denn die Lehrkräfte darüber? Und ich sagte ja vorhin schon, wir sind eine Schule, die gerne vieles ermöglichen und vieles auch einfach mal ausprobieren. Also haben wir gesagt, ja, das besprechen wir mit der Schulleitung. Damals war ich noch nicht selber Schulleiter, aber die Schulleiterin damals hat das auch gerne zugelassen und wir haben gesagt, wir probieren es doch einfach mal aus. Und auch das Lehrerkollegium hat dann gesagt, ja, wir sind zwar so ein bisschen skeptisch, vielleicht was dabei rauskommen kann, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall mal wert. Und so ist das Ganze eigentlich gekommen, dass sowohl die Schülerinnen und Schülersprecher jetzt eine Möglichkeit haben, selber Informationen an die gesamte Schülerschaft zu streuen, als auch umgekehrt, bottom-up, dass eben Dinge, die aus der Schülerinnen und Schülerschaft kommen, von ganz unten aus den einzelnen Klassen, eben auch ihren Weg hochfinden, zu den Schülersprecherinnen und Schülersprechern, zur Schulleitung, zu den Elternvertreterinnen und Vertretern. Also das ist wirklich unheimlich bereichernd geworden, dass das so entstanden ist. Man muss aber auch fairerweise sagen, das Schülerinnen- und Schülerparlament ist nicht letzte Entscheidungsinstitution, sondern wie jedes andere Parlament auch, hat es Grenzen. Und das finde ich eigentlich gerade nochmal das Besondere daran und auch das Spannende daran, dass wir Schülerinnen und Schülern nicht vorgaukeln, ja, ihr braucht das nur entscheiden und dann machen wir das auch alles so. Weil das nehme ich oft wahr, so in Publikationen zu Schüler ermutigen. Das ist zwar einerseits schön, dass man sie ermutigen will, aber es ist auch eine Mogelpackung, weil wenn Schülerinnen und Schüler feststellen, das klappt im echten Leben gar nicht so, dann hat man sehr, sehr schnell eine Enttäuschung da. Und deshalb, unser Schülerinnen- und Schülerparlament hat also die Befugnis zu entscheiden. Und das, was es entscheidet, ist mehr oder weniger bindend für die Schülerinnen und Schülervertreter in der Schulkonferenz, dem höchsten Gremium einer jeden Schule. Aber es heißt ja nicht zwangsläufig, dass auch die anderen paritätisch besetzten Interessensvertreter, nämlich der Lehrkräfte und der Eltern, dem auch folgen. Also gemacht werden die Dinge erst, wenn die Schulkonferenz dem auch zustimmt. In den allermeisten Fällen sagt die Schulkonferenz liebend gerne, hör mal, das finden wir so toll, dass ihr das so diskutiert habt im Schülerinnen- und Schülerparlament. Das machen wir auch. Aber es kann auch mal einzelne Dinge geben, wo es vielleicht eine andere Sichtweise gibt. Und das finde ich nur gesund, denn ja, der Stadtrat einer jeden Stadt kann auch nicht über Landesrecht entscheiden und das Landesparlament kann auch nicht über Bundes- oder EU-Recht entscheiden. Und insofern finde ich das eigentlich eine sehr, sehr authentische Abbildung unserer demokratisch-föderalen Ordnung.
Das heißt, ihr bildet letztendlich realitätsnah ab, wie es auch im echten Leben funktioniert. Und das kann ja nur zum Vorteil von den SchülerInnen sein, dass sie eine Vorstellung haben, wie demokratische Gremien agieren und welche Befugnisse haben, aber wo auch die Grenzen sind, wie du schon gesagt hast.
Absolut, ja.
Und was ich da auch raushöre, ist, dass es manchmal sehr, sehr viel Mut braucht, um etwas Neues zu tun und auf neue Wege zu gehen, Sachen auszuprobieren, vielleicht auch festzustellen, hey, das hat geklappt, aber nur bis zu dem Punkt. Wir müssen vielleicht noch schauen, in welche Richtung es so geht. Und da wollte ich auch direkt einfach mal fragen, gibt es andere Schulen oder wusstet ihr von anderen Schulen zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch damit beschäftigt habt, die auch ein Schülerparlament haben? Gab es da Inspiration oder wart ihr so wirklich fokussiert darauf, wie wir das machen? Erzähl doch da gerne mal.
Ja, wir hatten Inspiration. Wir haben 2017, bevor wir dieses Schülerparlament hatten, den Preis gewonnen, Demokratische Schule der Deutschen Gesellschaft für Demokratie, Pädagogik. Und den hatten wir aufgrund unserer anderen damals schon existierenden Programme gewonnen. Und da war eine Grundschule. Das war eine Grundschule, die vorgestellt hatte, dass sie dort ein Schülerparlament hatten. Und das fand ich irgendwie echt cool und dachte mir, wow, in so jungen Jahren, ja, warum haben wir das denn dann nicht als weiterführende Schule, wenn das schon an der Grundschule funktioniert? Und mittlerweile höre ich von echt vielen Grundschulen, aber noch von ziemlich wenigen weiterführenden Schulen, dass sie ein Schülerparlament haben. Und also absolute Ermutigung, das zu tun. Die Sorgen, die man da vielleicht als Lehrkraft oder als Schulleiterin oder Schulleiter im Kopf hat, sind größtenteils unberechtigt. Das ist wirklich zum Niederknien, wie differenziert die Schülerinnen und Schüler dort Dinge diskutieren und Argumente aufzeigen. Also das läuft auf einer Lehrerkonferenz bei uns nicht besser als dort im Schülerparlament. Das ist wirklich richtig, richtig toll. Und möchte ich einfach nur einladen, das mal nachzuahmen, einfach mal ausprobieren, einfach mal das Vertrauen den Schülerinnen und Schülern entgegenzubringen. Und sollte man irgendwie merken, das klappt nicht oder es ist eine komische Stimmung, absolut, dann muss man irgendwie nochmal nachsteuern, das kann passieren. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen wird man nicht enttäuscht werden und das ist einfach super. Und wir haben einfach, um möglichst viele Nachahmerinnen und Nachahmer zu ermutigen, vor ein paar Jahren auch ein bisschen Geld in die Hand genommen und ein Erklärvideo dazu professionell drehen lassen. Wer auf YouTube einfach Schülerparlament eingibt, da kommt das alleroberste, der Sucheintrag ist von uns von der Schillerschule und das ist so ein 3-Minuten-Erklärfilm. Da sieht man das einmal live in Action, das Ganze wird auch erklärt. Und ja, herzliche Einladung, das einfach mal auszuprobieren und nachzumachen.
Dieses Video hatte ich tatsächlich auch schon gesehen. Da bin ich jetzt mal den HörerInnen ein bisschen voraus. Da wollte ich kurz fragen, ob du für unsere unwissenden HörerInnen einfach mal ein konkretes Projekt erklären könntest oder eine Debatte, die es da vielleicht vor kurzem auch gab, damit wir uns das einfach mal vorstellen können.
Ja, also das Spannende daran ist ja, dass Schülerinnen und Schüler eine ganz andere Sicht auf Schule haben als wir Erwachsenen. Und das ist auch gut so. Und wenn man diese Perspektive nicht mitnimmt, dann verschenkt man einfach etwas. Also die haben natürlich eine Brille auf und sehen Dinge, die vielleicht fehlen oder noch entwickelt werden könnten, die wir so nicht sehen. Und ich nenne mal so ein Beispiel, das ist jetzt was ganz Banales. Im Schülerparlament wurde verabschiedet, dass doch bitteschön in den Klassenräumen Uhren hängen sollen an der Wand, weil bei uns dürfen die Kinder nicht aufs Handy gucken in der Schulzeit. Und heutzutage haben die wenigsten Kinder noch so die klassische Uhr am Handgelenk. Und deshalb wussten die teilweise auch einfach nicht, wie spät es ist. Sowas fällt uns Erwachsenen nicht auf, weil wir da teilweise eben noch die klassischen Uhren haben, beziehungsweise auch im Lehrerzimmer solche Uhren hängen. Und das war uns komplett nicht aufgefallen, dass in vielen Klassenräumen gar keine Uhren mehr hängen. Ne? Weil es was ganz Banales, konnten wir auch schnell anschaffen. Das musste auch nicht extra von der Schulkonferenz noch beschlossen werden. Hat einfach Schulleitung gesagt, ja, ist Geld für da, machen wir auf jeden Fall. Aber das ist so ein klassisches Ding. Ein bisschen tiefschürfender fand ich eine tolle Diskussion. Wir haben bei uns in der Schule einen Kiosk, das verschiedene Dinge verkauft. Und dort war es den Schülerinnen und Schülern sehr negativ aufgefallen, dass dort immer diese Capri-Sonne verkauft wurde. Und diese sehr umweltunfreundliche Verpackung überall herumfliegt. Und man hat also einen Antrag gestellt, dass doch bitteschön das aus dem Sortiment genommen werden soll und eine umweltfreundlichere Verpackung angeboten werden soll. Und das hat auf jeden Fall einstimmig, wurde es angenommen. Und dann haben wir das auch an den Kioskbetreiber so weitergeleitet. Und ja, das war dann ziemlich enttäuschend. Der hat sich dafür überhaupt nicht interessiert. Und weil ja auch in Anführungsstrichen nur Kinder das gefordert haben, hat er darauf noch nicht mal geantwortet, obwohl das ein ganz lieb formulierter Brief war. Aber im Endeffekt haben wir dann versucht, als Schulleitung dem nochmal Nachdruck zu verleihen. Es hat auch nicht geholfen. Also der hat sich wirklich komplett stur gestellt. Das war wirklich eine Frustrationserfahrung dann für die gesamte Schulgemeinde. Mittlerweile ist der Betreiber nicht mehr da und wir haben einen anderen Betreiber, der da sehr rücksichtsvoll mit umgeht. Aber das war so ein Negativbeispiel, was aber irgendwo trotzdem auch eine schöne Erfahrung war zu sehen, dass wir hier als gesamte Schulgemeinde gearbeitet haben, gemeinsam es versucht haben. Aber wie im echten Leben es eben auch ist, manchmal kommt man da auch nicht weiter. Aber man kann vielleicht besser damit so einem Scheitern umgehen, wenn man es als Gemeinschaft trägt, als wenn man nur als Einzelner versucht, dagegen Windmühlen anzukämpfen.
Das klingt wirklich wunderschön und ich glaube, solche Erfahrungen, die wünscht man letztendlich jedem jungen Menschen, weil das ja auch vorbereitet auf alles, was noch nach der Schule kommt, die einen so schön beherbergt, wo man lernt und wie auch immer. Aber häufig wird ja kritisiert, man lernt nicht fürs Leben. Aber hier merkt man ja ganz deutlich, hier wird Verantwortung übernommen, hier wird Verantwortung gelernt. Wir sind hier heute auch zusammengekommen und haben dich als Vertreter deiner Schule eingeladen, mit uns darüber zu sprechen, dass ihr den Deutschen Schulpreis erhalten habt. Ich würde mich freuen, wenn du uns einfach ein bisschen darüber erzählst, für was ihr denn den Schulpreis bekommen habt.
Jo, das war also echt eine spannende Zeit, das kann man nicht anders sagen. 2019 haben wir den Deutschen Schulpreis bekommen, 2018 war dann das Bewerbungsverfahren und die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, wofür wir den bekommen haben, denn das haben wir hinterher auch versucht herauszubekommen, wofür wir den bekommen haben. Also man kriegt natürlich gesagt für das herausragende Schulkonzept und es werden so einzelne Dinge genannt, aber man versucht ja auch mal so ein bisschen herauszukriegen, ja, woran hat es jetzt gelegen? Was war vielleicht so der entscheidende Punkt? Und wir haben mit verschiedenen Jurymitgliedern gesprochen und haben dadurch gemerkt, ja, jedes Jurymitglied hat auch nochmal andere Punkte für sich als wichtig erachtet. Deshalb kann man jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt der eine Punkt. Aber das Schülerparlament, über das wir jetzt lange gesprochen haben, war auf jeden Fall ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist unsere ausgeprägte Förder- und Forderkultur, die wir an der Schule haben. Wir haben sowohl Angebote für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler als auch für leistungsstarke und hochbegabte Schülerinnen und Schüler. Und unser Digitalkonzept. Und das war damals eben noch nicht selbstverständlich. 2019, also noch vor Corona, waren wir dort eine der Vorreiterschulen, die gesagt haben, wir wollen, dass jedes Kind ein eigenes Endgerät hat, an dem es arbeitet. Wir stellen eine komplette Infrastruktur zur Verfügung. Wir schulen unser gesamtes Kollegium. Wir arbeiten in jedem Fach immer mit diesen Apps, aber nicht ausschließlich. Also auch bei uns gibt es noch Hefte und Papierbücher. Aber wir haben wirklich, glaube ich, eine gute Balance gefunden zwischen beiden. Ja, das sind gewiss so die großen Bausteine gewesen, warum der Deutsche Schulpreis gesagt hat, das ist auf jeden Fall förder- und prämierungswürdig. Und da haben wir uns unheimlich drüber gefreut, weil es ein Riesenlob an die gesamte Schulgemeinde war. Und das, wir haben es auch mit der gesamten Schulgemeinde gefeiert dann.
Also das heißt, ich habe genau die richtige Frage gestellt, weil du euer auch kurz überlegen musstest, beziehungsweise es ja gar nicht so genau klar ist, was damit eigentlich alles ausgezeichnet wurde. Und genau deswegen finde ich es schön, dass du heute da bist und uns ein bisschen darüber informierst oder uns zeigst, wie innovativ Schule auch einfach sein kann. Und dafür braucht es natürlich Schulen, die innovative Konzepte entwickeln. Und dafür braucht man eine gewisse Motivation. Deswegen meine Frage, wie kam es dazu, dass ihr euch beworben habt?
Ich glaube, das war einfach ein bisschen Verwegenheit und einfach so der sich zu sagen, komm, wir probieren es einfach mehr als es nicht machen. Was soll schon schief gehen? Und das ist dieser Bereich, den ich jetzt schon in vielen Bereichen vorhin versucht habe zu zeigen, dass wir einfach mal Dinge machen. Und wir haben auch kein Problem, mal auf die Nase zu fallen damit. Es muss auch nicht immer alles gelingen. Also ich selber habe auch mal in unserer Gruppe Begabungsförderung haben wir mal Unterrichtsmaterial entwickelt für begabte Schülerinnen und Schüler. Und das war ein absoluter Rohrkrepierer. Das Material wurde fast nicht benutzt im Alltag, obwohl wir da viel Arbeit reingelegt haben. Aber okay, da muss man sich halt den Staub von den Klamotten klopfen und sagen, war vielleicht nett gemeint, aber hat so nicht geklappt. Wir müssen nochmal neu denken. Ja, der Deutsche Schulpreis, der Name hört sich erstmal toll an, ist auch wirklich eine ganz, ganz tolle Institution. Das kann ich nur sagen. Und zwar das Besondere daran ist gar nicht mal unbedingt der Preis selber, den man bekommt, der ist auch schön und toll, aber das gesamte Netzwerk, was man damit bekommt, ist toll. Und deshalb kann ich unbedingt nur empfehlen und werben, sich als Schule aufzumachen und sich dort auch mit dem Deutschen Schulpreis auseinanderzusetzen. Man kann sowohl als Nichtpreisträger Schule schon unheimlich viel machen. Es gibt den Campus des Deutschen Schulpreises, es gibt Netzwerkveranstaltungen, es gibt Themenveranstaltungen, da kann mehr oder weniger jede Schule dran teilnehmen. Und dann gibt es aber für die Preisträgerschulen nochmal ein eigenes Netzwerk, wo unheimlich hochkarätig auch Experten dazukommen, wo man sich austauscht über aktuelle Dinge, wo gemeinsam Dinge auch geplant werden. Und man merkt, dass die Stiftung, die Robert-Bosch-Stiftung, die dahinter steckt, einfach unheimlich viel Ressourcen da reinsteckt, sowohl finanziell als auch personell. Also damit will ich nur sagen, dieser Preis ist keine Luftnummer, wie man das auch manchmal von anderen Stiftungen kennt. Ne? Da wird irgendwie ein toller Preis verliehen und das war's dann. Sondern da ist echt richtig viel hinter. Und deshalb lohnt es sich, sich auf den Weg zu machen. Und man kriegt auf jeden Fall Unterstützung. Man kriegt Rückmeldung von der Jury und den Menschen, die dort für den Schulpreis unterwegs sind. Und es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
Darf ich das dann einmal noch mal so kurz zusammenfassen, so wie das jetzt klang oder wie ich das rausgehört habe, ist es ja so, dass ihr letztendlich eine gewisse Motivation hattet, die in eurer Grundhaltung letztendlich begründet ist, die euch motiviert hat, euch da zu bewerben und ihr letztendlich dann jetzt erst so richtig festgestellt habt, was das auch alles bewirkt hat. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt.
Lehrkräfte und Pädagogen brauchen Stärke, Stabilität und Resilienz, um jeden Tag das Beste für andere geben zu können. Dabei wollen wir als BLNV unsere Mitglieder optimal unterstützen. Deshalb sind wir eine Kooperation mit der digitalen Gesundheitsplattform Nilo eingegangen, über die ihr umfangreiche Beratungs- und Coaching-Angebote für eure mentale Gesundheit bekommt. Unterstützt haben uns dabei der BLNV Wirtschaftsdienst und die Versicherungskammer Bayern. Alle Informationen dazu bekommt ihr unter www.blnv.de/nilo. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
Uns hat eine Sache abgeschreckt, dass in unserer Stadt schon vorhin schon zwei andere Schulen den Schulpreis gewonnen hatten. Und wir haben uns eigentlich fast, wir waren fast drauf und dran zu sagen, dann haben wir eigentlich eh keine Chance. Die werden nicht noch eine Schule aus derselben Stadt nehmen. Und wurden dann aber, man kann sich so vorher Beratungsgespräche da auch geben lassen, wurden wir sehr bestärkt. Die haben uns zigfach versichert, dass das keine Rolle spielt, aus welcher Stadt man kommt und wie oft da schon die Preise vergeben wurden. Dem haben wir dann doch Glauben geschenkt. Gott sei Dank haben wir dem vertraut und ist dann ja auch so gekommen, dass wir den Preis bekommen haben. Und ja, es ist einfach ein tolles Netzwerk, was bundesweit ist und auch gerade diese Mischung ist toll. Wir treffen dort Schulen aus Bayern, unter anderem kommen die auch zu uns zum Hospitieren. Wir fahren aber auch zu denen runter und schauen uns die Schulen an, als auch aus demselben Bundesland, aus derselben Kommune. Also es ist eine sehr, sehr starke Durchmischung. Manche Dinge macht man extra absichtlich Schulform gleich, manche aber auch Schulform different. Es ist eine tolle Mischung da. Es werden Lernreisen gemacht, wo man in andere Bundesländer oder teilweise in andere Länder fährt, um sich Konzepte anzugucken. Also man kriegt ganz viel Input. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wir müssen wieder den Mut haben, in Deutschland Schule neu zu denken. Wir müssen wieder auch einfach mal anfangen, neue Dinge zu machen. Dieses System, in dem wir alle leben und arbeiten, das gibt es jetzt ja mehr oder weniger seit 1795 so. Und das hat sich gewiss in einigen Dingen bewährt, aber in anderen ist jetzt auch echt mal gut, ne? Und wenn man sich alleine den Bereich der Prüfungskultur anguckt, da muss man ja sagen, in welcher Firma wird es später mal sein, dass einen der Chef 4 Stunden lang einschließt und sagt, schreiben Sie mir mal alles auf, was Sie zu dem Thema wissen. Ja, also so eine Aufgabenstellung gibt es in der Arbeitswelt nicht mehr. Und insofern müssen sich auch die Prüfungsformate dahingehend ändern. Und das tun sie ja auch langsam, aber immerhin sie tun es. Die Kultusministerkonferenz macht sich ja da auf und es gibt ja auch viele Schulen schon, die sich in dem Bereich hervorragend bewegen.
Das heißt, du würdest zustimmen, Ängste gab es letztendlich, außer dass in der Stadt sich schon mal andere Schulen beworben hatten, eigentlich keine oder Befürchtungen?
Nein, eigentlich nicht so richtig. Also diese Bewerbung zum Schulpreis, da muss man unter anderem auch Daten aus zentralen Prüfungen eingeben und da schon mal nachweisen, dass man überdurchschnittlich abschneidet. Das heißt, hätten wir diese Daten nicht gehabt, hätten wir uns auch mehr oder weniger nicht bewerben können. Insofern hat uns das schon mal das Selbstvertrauen gegeben. So schlecht kann die Arbeit nicht sein, die wir machen. Und der Rest ist okay. Also es gab vielleicht mal einige, die sagten, naja, wie stehen wir denn dann da, wenn wir es nicht bekommen? Aber ich denke da immer, so what? Also dann stehen wir genauso da, wie wenn wir es bekommen.
Mit dem Schulpreis, mit der Auszeichnung an sich, habt ihr dann letztendlich eine Rückmeldung bekommen, dass ihr tolle Arbeit macht und dass sich das auf jeden Fall niederschlägt. Was mich jetzt interessiert, konntet ihr denn auch irgendwie feststellen bei den SchülerInnen, hat sich da was verändert? Wie waren vielleicht die Reaktionen auch von den SchülerInnen? Weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt.
Ja, also dieser Schulpreis war natürlich eine warme Dusche für alle, die dort an der Schule sind und sich dort engagieren. Es fing schon damit an, dass an dem Abend, wo die Preisverleihung war, die auch im Fernsehen übertragen wird, war ein regionales Kamerateam bei uns. Also wir hatten das auch ausgestrahlt in der Aula, damit alle Schülerinnen und Schüler mitgucken können. Und allein das war natürlich schon super aufregend für die Schülerinnen und Schüler. Und danach, als es dann klar war, wir haben den Preis, wurde dann erstmal groß gejubelt und alles. Aber das Spannende ist, dass die bei den Schülerinnen und Schülern so erstmal der Effekt eintrat, so, ach so, das ist gar nicht normal, was hier ist. Weil vollkommen logisch, als Schülerinnen und Schüler kennt man ja immer nur seine eigene Schule und denkt natürlich, das ist so normal, das ist an jeder Schule so, dass das anders sein könnte, auf den Gedanken kommt man erstmal nicht. Und das hat also unheimlich dazu geführt, dass die das eben gemerkt haben, dass einiges auch wirklich dann Privileg oder eben was Besonderes ist. Es gab ganz viele Rückmeldungen auch von Eltern und auch von den Lehrkräften haben ganz viele gesagt, boah, mich wurde von so vielen Bekannten angesprochen, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so bekannt ist, der Schulpreis. Also das war wirklich toll. Und es führte aber dazu, dass wir gesagt haben, ja, also wir müssen aber mit diesem Preis, das ist schön, uns sich darüber zu freuen, aber es bedeutet auch eigentlich Verantwortung zu übernehmen. Noch mehr Verantwortung dafür, dass man Vorbild ist für andere, dass man andere mit ins Boot holt. Wir sind eine Schule, die nie Konzept hinterm Berg gehalten hat, sondern wir haben immer den offenen Austausch gewagt. Wenn uns irgendwer angeschrieben hat, haben wir unsere Konzepte bereitwillig hergegeben, weil wir nicht glauben, dass das die geheimen Kompositionen eines Genies sind, sondern das sind einfach Konzepte, die wir uns halt überlegt haben. Und wenn es jemand gebrauchen kann, ist das doch schön. Und die meisten werden es eh nicht 1:1 gebrauchen können, sondern müssen es auf ihre eigene Schule nochmal abändern. Und die Schülerinnen und Schüler sind da seitdem einfach auch selbstwirksamer in dem, was so ihre Schule angeht und das Einwirken auf andere Schulen. Also sie sind seitdem vernetzter mit anderen Schülerinnen und Schülern in der Schülervertretung. Wir haben jetzt angeregt bei der Robert-Bosch-Stiftung, dass eben nicht nur Lehrkräfte sich vernetzen, sondern auch eigene Schülerinnen und Schüler treffen und Konferenzen einberufen werden. Und insofern glaube ich, hat das schon einen großen Effekt so auf die gesamte Schule gehabt. Da bin ich mir ganz sicher. Und das merkt man eigentlich bis heute, obwohl es ja jetzt immerhin auch schon 6 Jahre her ist.
Das ist richtig schön zu hören, weil es wirkt so, als wäre das nicht nur eine Auszeichnung, die irgendwo an der Wand hängt, eine Urkunde und wie auch immer, sondern dass ihr bereits, bevor ihr diese Auszeichnung bekommen habt, wahnsinnig viel Arbeit und auch Mut da reingesteckt habe, um letztendlich das dann auszuprobieren, das durchzuführen und dann letztendlich die Auszeichnung zu bekommen und das so als Bestärkung zu sehen, um auch in der Zukunft da weiter dran zu arbeiten. Ist doch dann letztendlich auch so eine kleine Verpflichtung und Blick in die Zukunft, wie es weitergehen soll, oder?
Unbedingt. Und alles andere wäre ja kontraproduktiv. Also wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und sagen, boah, wir haben damals den Preis gewonnen, wir sind so toll, wir sind fertig, wir müssen gar nichts mehr machen, dann wäre es kontraproduktiv. Abraham Lincoln hat mal einen schönen Satz gesagt, wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Schule ist nie fertig. Schule ist bildlich gesprochen immer eine Baustelle und das ist auch gut so. Schule muss sich weiterentwickeln. Und deshalb entwickeln wir uns auch weiter. Und es hat sich so viel Neues entwickelt jetzt seit dem Schulpreis. Wir haben als neue große Entwicklungsebene bei uns dieses Thema Leseförderung, weil auch am Gymnasium lesen viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr flüssig und können nicht mehr sinnentnehmend lesen. Wir haben vorhin, sagte ich es eingangs schon mal, zum Thema KI, KI als Lernbuddy. Also wie kann ich Lernen individueller machen? Wie kann ich Lernen besser machen, indem ich KI einsetze und in den Unterricht bringe? Das ist ein neuer Entwicklungsbereich, den wir jetzt nach dem Schulpreis haben. Und. Also es gibt viele Bereiche, wo wir uns auch weiterhin auf Neuland wagen und betreten. Und das ist auch gut so. Wir dürfen da nicht erstarren.
Genau, und damit seid ihr als Schulleitung und als Schule ja auch Vorbild für eure Schülerinnenschaft. Zeigt, dass Lernen nie aufhört und dass man offen sein muss für Neues und dass man davon nur profitieren kann, auch wenn man vielleicht das ein oder andere Mal hinfällt.
Das stimmt.
Da schließt sich dann eigentlich direkt so meine Frage auch darauf an, dass ihr ja ein Vorbild für Schülerinnen seid und dass es letztendlich ja dann auch Auswirkungen auf die Situation hat, wenn die Kinder dann von der Schule nach Hause kommen. Habt ihr da irgendwie Rückmeldungen von Eltern bekommen, von Familienmitgliedern? Wie sahen da die Reaktionen aus?
Also die Eltern melden uns zurück, dass sie das einfach toll finden, dass die Kinder so nach ihrer Meinung gefragt werden und dass sie mitbestimmen dürfen. Das haben wir damals als Rückmeldung bekommen. Jetzt, wo der Preis so ein bisschen her ist, ebben diese Rückmeldungen ab. Ich glaube einfach, weil man so im Schulalltag es wieder als normal wahrnimmt, so, ne? Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung und so. Aber dieses ständige Mitdenken, das ist schon wichtig. Und wenn es um die Planung eines Wandertages geht oder in welche Theateraufführung man vielleicht mit der Klasse geht. Also es gibt auch so viele kleine Dinge auch, die jetzt nicht hochtrabend sind, wo man die Klasse mit einbezieht. Und wir versuchen unsere Schülerinnen und Schüler so selbstständig wie möglich zu machen. Das heißt, ab der Mittelstufe plant eigentlich nicht die Lehrkraft, sondern plant die Klasse, wo sie hinfahren und mit welchem Bus sie fahren müssen, um dann auch pünktlich dort zu sein und wie viel Geld einzunehmen ist und das durchrechnen zu lassen. Und indem man die möglichst früh doch in sowas einbezieht, werden sie auch selbstständig und merken auch, was dahinter ist. Und auch das weitet ja auch bei den Schülerinnen und Schülern den Blick dafür. Also Stichwort Anspruchshaltung. Wenn ich denke, als Schule muss ich so eine Voll-Service-Agentur sein, die alles bietet, auf Hochglanz am besten noch getrimmt, dann ist doch klar, dass die Schülerinnen und Schüler in so eine Konsumentenhaltung rutschen. Und das ist immer schwierig. Aber wenn wir sie zu Handelnden machen und sie möglichst befähigen, das selber zu machen und in die Hand zu nehmen, dann lernen Sie ja auch, was hängt da eigentlich alles dran? Wie viel Arbeit ist das eigentlich wirklich? Welche Fragen stellen sich da plötzlich? Und dass das alles gar nicht so einfach ist. Und das, ja, ist einfach schön, das zu begleiten. Ich sage nicht, dass das immer klappt. Auch bei uns gibt es Konflikte und Probleme, keine Frage. Aber es weitet den Blick und ich glaube, es macht dann doch irgendwie das einfacher. Und ganz wichtig ist aber natürlich, dass man miteinander kommuniziert. Viel kommuniziert, dass man Raum schafft zum Kommunizieren, wie eben in den Klassenräten. Aber dass man natürlich auch mit den Eltern, dass man die mit ins Boot holt. Wir machen viele Veranstaltungen, wo wir die Eltern bewusst mit ins Boot holen, sei es zum Digitalkonzept oder sei es zu Fahrten oder was auch immer gerade ansteht, dass man sie mit ins Boot holt, früh miteinander redet und insofern dann auch vieles, was an Problemen hinterher entstehen kann, schon im Vorfeld möglichst ausräumt. Und genauso wichtig ist es aber auch, gemeinsam zu feiern. Wir haben immer zwei richtig fette Schulfeste im Jahr und da lassen wir es echt krachen. Und auch das ist das, ja, das Schmierfett sozusagen des Systems Schule. Also man muss auch miteinander feiern können und miteinander anstoßen können. Auch das erleichtert später andere Dinge, wenn es mal zu Konflikten kommt.
Natürlich. Da geht es, denke ich, auch viel um Grundhaltungen. Und da wollte ich gern dran anknüpfen und fragen, ob ihr auch die aktuelle politische Situation der jeweiligen Zeit. Das Thema Demokratie, ob ihr das auch aufgreift, ob das auch mitschwingt in dem Thema, dass ihr Demokratiebildung in den Vordergrund setzen möchtet.
Auf jeden Fall. Also aktuelle Themen sind ja, so viele da, dass man manchmal gar nicht weiß, in welcher Reihenfolge man sie bearbeiten soll und wo.
Na klar, ja.
Also das ist manchmal auch eine Herausforderung, dass man sagt, das sind schon, es sind gerade so viele wichtige Themen, es brennt gerade so. Wo bringen wir das alles unter? Aber wir haben in vielen Stufen bei uns eine sogenannte Klassenlehrerstunde. Die werden bei uns über Ergänzungsstunden gegeben. Das ist in Nordrhein-Westfalen über das Schulgesetz möglich, dass man da so ein bisschen variabler die Unterrichtsinhalte auch selber bestimmen kann. Aber in so eine Klassenlehrerstunde kommt viel hinein. Da ist zum Beispiel jetzt der Klassenrat bei uns drin. Da sind auch Programmelemente des sozialen Lernens auch drin. Aber da kann eben auch mal eine aktuelle Stunde gemacht werden, ne? Wie jetzt zu den Konflikten, zu den Kriegen, die gerade aktuell sind und leider ja immer wieder ausbrechen. Da kann aber auch eben sowas mal wie Bundestagswahl thematisiert werden und so weiter und so fort. Wir haben bei uns zu allen Wahlen, die immer laufen, auch eine sogenannte Juniorwahl. Das ist ja mittlerweile auch an vielen Schulen schon vertreten. Das heißt, Schülerinnen und Schüler wählen probeweise, stimmen probeweise ab auf einem echten Stimmzettel. Und damit das aber keine Jux-Veranstaltung wird, kriegen sie vorher auch wirklich die Hintergründe dazu. Das heißt, es wird wirklich mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam geguckt, welche Parteien stehen auf dem Wahlzettel, wofür steht welche Partei, was ist in den Wahlprogrammen drin, wie sind die Positionen der Parteien zu wichtigen Themen in den Wahlprogrammen im Vergleich, so dass die Schülerinnen und Schüler dann eine sehr differenzierte Meinung haben. Und ich weiß, dass es an Schulen damit manchmal Probleme gibt, dass man da so glaubt, dass es nicht ernst genommen wird von den Schülerinnen und Schülern, weil dann irgendwelche Parteien, die keinen Sinn machen oder nicht groß bekannt sind, enorm viele Prozente bekommen, weil sie vielleicht einen lustigen Namen haben. Und sowas haben wir Gott sei Dank bisher bei uns noch nicht verzeichnen können an der Schule, sondern bei uns sind die Ergebnisse eigentlich immer sehr ernst zu nehmen und sehr authentisch. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass wir uns die Zeit nehmen, dass auch wirklich dezidiert mit den Schülern und Schülern durchzugehen. Und auch nur die Schülerinnen und Schüler dürfen wählen. Auch nur die bekommen einen Wahlzettel, die das vorher gemacht haben, diese, man könnte sagen, jetzt staatsbürgerliche Kunde.
Das ist aber ja auch essentiell. Und für diejenigen, die vielleicht schon in der höheren Klassenstufe sind, die vielleicht auch schon zum Teil volljährig sind, ja auch total wichtig, wenn die dann mit wählen dürfen.
Das stimmt, du sagst, das ist essentiell, stimmt. Aber bei den echten Wahlen ist das ja nicht essentiell, ne? Also man weiß ja gar nicht, ob der ja Bürger, der jetzt seine Stimme abgibt, ob er sich überhaupt damit auseinandergesetzt hat. Und wie viele tun es auch gar nicht. Also wir hoffen aber damit, die Generation, die kommt, prägen zu können, dass sie eben wissen, es muss eine qualifizierte Stimme sein, die ich gebe, und dass sie sich damit vorher auseinandersetzen. Also wir hoffen damit, eben den Samen in die Erde zu legen. Und ja, müssen gucken, ob das in Zukunft dann vielleicht auch wieder dazu führt, dass die demokratischen Parteien gestärkt werden und nicht so viele Probleme am Rand sind, dadurch, dass auch extreme Parteien leider gewählt werden.
Das war jetzt eine richtig schöne Vision für die Zukunft, die ich auch nur unterstreichen kann. Ich würde gerne nochmal zum Thema zurückgehen, weil du ja schon gesagt hattest, dass es ja häufig an vielen Schulen gibt, solche Angebote gar nicht mit so einer Juniorwahl oder wie auch immer oder auch dem Schülerparlament. Und da kommen wir ja zu dem Punkt, dass nicht jede Schule war schon mal in so einer Bewerbungsphase für den Schulpreis mit dabei. Hättest du da so 3 Tipps vielleicht für Schulen, die im Bereich Verantwortung und Demokratiebildung gerne noch ein bisschen mehr machen möchten und noch keine Ideen haben, wie könnte man starten?
Also ich muss sagen, das Wichtigste, egal in welchem Bereich man starten will als Schule, ist erstmal sich zu vernetzen. Mit anderen Schulen sich zusammentun, andere Schulen besuchen, sich mit anderen Kolleginnen und Kollegen austauschen. Zu den meisten für Schule relevanten Themen gibt es ja auch immer Kongresse oder Messen oder Treffen oder Workshops. Ich muss sagen, da habe ich bessere Erfahrungen gemacht als mit dem gesamten Fortbildungssektor. Also ich glaube, das gegenseitige Hospitieren, das ist ein riesen, riesen Schatz und den gilt es noch mehr zu heben. Ich würde mir auch wünschen, dass das mehr gefördert wird von den Ministerien, dass man dafür auch Arbeitszeit zur Verfügung gestellt bekommt, um eben seine Expertise auszuweiten, weil wir sind ja alle Praktiker und genau das wollen wir ja. Wir wollen ja Praxislösungen. Wir wollen nicht irgendwelche Masterarbeiten oder Doktorarbeiten oder Habilitationen lesen zu irgendwelchen Programmen, sondern wir wollen ja wissen, an der Schule A, da gibt es das so, da machen die das so und das klappt schon ganz gut. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und an der Schule B haben die ja für das Programm. Und es macht ja gerade Sinn, so regionale Partnerschaften zu haben, dass man eben nicht erstmal sich ins Auto setzt und 7 Stunden Auto fahren muss, um sich irgendwas Tolles anzugucken, sondern ich bin mir ganz sicher, bei jeder Schule gibt es auch im Umkreis von einer Autostunde irgendeinen Programmpunkt, den man sich irgendwo abgucken kann und wo man sich einfach mal die Zeit dafür nehmen muss, das zu tun. Das bedeutet aber natürlich auch, dass Schulleitung innovationsoffen sein muss und dann eben auch Lehrkräfte für sowas auch mal freistellt und auch den Wert darin sieht, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Also das ist, ja, das Netzwerken ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das würde ich unbedingt tun. Und ansonsten, ja, gibt es halt ganz viel Beratung, die man sich da auch holen kann in dem Bereich, dass man schaut, was haben wir eigentlich schon? Manches denkt man ja auch als Lehrkraft sei nur normal und stellt vielleicht fest, auch das ist gar nicht so normal, das gibt es gar nicht so an anderen Schulen. Und dann miteinander im Kollegium Mitstreiter finden, sich austauschen, gemeinsam vielleicht Visionen entwickeln, Leute finden. Und das kann ja auch erstmal eine ganz kleine Keimzelle sein von 2, 3 Lehrkräften, die sich zusammentun und sagen, wir probieren hier mal was aus. Und so langsam größer zu werden. Wir haben bei uns an der Schule den Slogan Sog statt Druck. Und damit meinen wir eben, dass wir ungern neue Dinge, die wir für wichtig erachten, von oben herab jetzt dem Kollegium aufdrücken, sondern wir gucken eher, dass wir Leute finden, die da Lust haben, das auszuprobieren. Und wenn es nicht gut ist, dann wird es auch keinen Nachahmer finden. Aber wenn es gut ist, dann findet es Leute, die zur Schulleitung kommen und fragen, hey, der so und so oder die so und so machen das so. Ich möchte das auch mal ausprobieren, darf ich? Und das ist ja eigentlich dann die beste Situation, wenn Leute fragen, ob sie das auch so tun dürfen, weil sie mitkriegen, was das für Vorteile hat. Ja, dann wird Schulentwicklung einfach und wird nicht als so ein Prozess, der ja oft, vielleicht auch teilweise zu Unrecht, aber der oft auch von Lehrkräften wahrgenommen wird, als da denkt sich Schulleitung etwas aus und die Lehrkräfte sollen es jetzt mal bitteschön dann auch machen. Man könnte auch böser sagen, ausbaden. Ja. Ich hoffe, dass das nicht an vielen Schulen so läuft, aber dieser Eindruck wird manchmal erweckt und dem kann man entgegenwirken, indem man einfach als Schulleitung Dinge ermöglicht, ohne sie jetzt immer im Detail vorzugeben.
Ich glaube, dem habe ich jetzt gerade dann in dem Moment gar nichts mehr zu ergänzen. Das klang nämlich für mich schon ziemlich vollständig und du hast mir letztendlich meine nächste Frage auch schon ein bisschen vorweggenommen. Die sollte nämlich so in Richtung Unterstützung, die vielleicht geholfen hätte im Aufbau von zum Beispiel einem Schülerparlament. Aber da habe ich jetzt schon rausgehört, Kooperation ist da ein ganz wichtiger Stichpunkt, oder? Möchtest du da noch was ergänzen?
Nein, Kooperation ist ein ganz wichtiger Stichpunkt und immer wieder sich auch austauschen. Wir machen sehr, sehr viel, wir evaluieren sehr, sehr viel. Das war ja, sag ich mal, vor 10, 20 Jahren noch unheimlich aufwendig. Da hat man einen Haufen Papierbögen und man fragte sich, wer soll das alles auswerten? Aber es ist ja ein Riesenfortschritt durch die digitale Technik. Hat man ja mit einem Knopfdruck alle Ergebnisse anschaulich. Und insofern nutzen wir das sehr, sehr viel, sei es jetzt für Unterrichtskonzepte oder für Projekte oder eben auch das Schülerparlament, dass wir da immer sehr, sehr viel versuchen zu fragen, wie kommt das an? Wie nehmt ihr das wahr? Was kann noch verbessert werden? Und dadurch versuchen wir, möglichst wenig blinde Flecken zu haben. Die haben wir natürlich, die hat jede Schule. Aber ja, viel Feedback kann eben auch helfen, nochmal sich besser auszurichten.
Und wie du vorhin schon erwähnt hattest, da hatte ja dann der Schulpreis auch noch eine kleine oder auch große Rolle dabei, dass ihr eben dieses Thema Vernetzung so auch angegangen seid. Und bezüglich dem Schulpreis habe ich auch noch 2 Fragen, nämlich wo siehst du da definitiv den Nutzen drin und wo vielleicht auch so ein bisschen die Kosten? Also war es es für euch als Schule, war es das wert, euch für den Schulpreis zu bewerben?
Unbedingt. Also man könnte jetzt erstmal so auf einer rein monetären Ebene sagen, ja klar, man gewinnt da Geld. Das tut man, das ist auch nicht wenig. Wir hatten damals den 2. Platz bekommen und das sind dann, glaube ich, 25.000 Euro gewesen, die wir bekommen.
Darf ich da kurz einhaken? Was habt ihr denn mit dem Geld gemacht? Das wollte ich nämlich vorhin schon fragen.
Ja, und haben uns gesagt, das muss Geld sein. Das muss allen an der Schule zugutekommen. Und uns war klar, wir wollten nicht, dass das verpufft. Ich weiß von Schulen, die haben von ihrem Schulpreisgeld irgendwelche einmaligen Aktionen bezahlt und sich irgendwie ein schönes Event gebucht, aber danach ist es weg und wir wollten was Nachhaltiges haben. Und da kam dann wieder das Schülerparlament ins Gespräch und wir haben gesagt, naja, was würdet ihr euch denn wünschen? Und wir hatten bis dahin wirklich einen sehr trostlosen Schulhof, muss man sagen. Also für die Stadt war es ausreichend, dass für 1.000 Schülerinnen und Schüler da 2 Turnstangen stehen, ansonsten auf betonierten Ebene. Und uns war klar, wir wollen da was Schönes zum Spielen haben. und haben dann im Endeffekt uns da ein richtig tolles Klettergerüst von geleistet, wo auch die Großen Lust haben, dran herumzuspringen, also groß bis zur Mittelstufe, sage ich mal. Irgendwann ist man dann zu cool, sowas zu benutzen, aber das ist richtig toll. Ja, steht bis heute und das ist ein Gerüst aus Stahl, das wird, glaube ich, mindestens 100 Jahre noch da stehen. Insofern ist das etwas, was uns noch sehr, 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 sehr lange daran erinnert, an diesen Schulpreis.
So alt wie die Schule ja letztendlich ist.
Das wäre schön, wenn es so lange klappt, genau. Und aber das Monetäre, das ist eben, wie ich vorhin schon mal sagte, wirklich nicht das Wertvollste, sondern das Wertvollste ist eigentlich, was man dadurch an Kontakten bekommt und an Netzwerken und an Treffen und wie viele Leute man trifft und den Pool von Schulen, die man besuchen kann und neue Ideen, die man kriegt. Also das und wie gesagt, auch diese warme Dusche, diese tollen Rückmeldungen, die man bekommt, die macht ja was mit allen, die macht was mit den Lehrkräften, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern. Also das ist einfach sehr, sehr lohnend in ganz viele Richtungen und ich kann sagen, der Aufwand ist nicht so groß, wie man das vielleicht denkt. Also man muss natürlich seine Konzepte verschriftlichen, das ist so, aber vieles haben Schulen ja auch schon vereinzelt verschriftlicht, das muss dann vielleicht nur nochmal zusammengefügt werden in so einem Gesamtdokument. Wenn ich das auch vergleiche mit anderen Schulpreisen, an denen wir teilgenommen haben, war das gewiss nicht der aufwendigste Schulpreis. So. Auch die Hospitation selber, also die Jury kommt für 2 Tage dann an die Schule und guckt sich Unterricht an. Auch das haben wir als enorm wertschätzend erlebt. Alle Lehrkräfte, also alle waren natürlich total aufgeregt. Oh, die sind jetzt im Gebäude und oh, die gehen jetzt los. Die sind schon an dem und dem Klassenraum angekommen. Also das war schon fast lustig, wie das, was da so für eine Nervosität auch war. Aber die Kollegen waren hinterher alle sowas von geflasht, wie wertschätzend sie Rückmeldung bekommen haben von der Jury. Da kriegt man natürlich noch nicht gesagt, boah, das ist jetzt toll und ihr kriegt einen Preis. Dann kriegt man erstmal nur gesagt, vielen Dank, dass wir ihren Unterricht uns angucken konnten. Und aber die haben meistens irgendwelche netten Sachen dazu gesagt, wie ich fand, sie hatten einen sehr netten Umgang mit ihren Schülerinnen und Schülern oder da können sie stolz sein, was sie mit ihren Schülerinnen und Schülern da in dieser Stunde herausgearbeitet haben. Also das war schon mal so ein richtiger Herzwärmer, wo die meisten Lehrkräfte sagten, boah, das war ganz anders, als ich es erwartet habe. Ja, das ist einfach auch dafür schon echt lohnend, das zu tun, ne? Und diese Rückmeldung, die man dafür kriegt, ist eben etwas, wovon alle profitieren.
Das heißt, auch für die Lehrkräfte ist da sehr, sehr viel wertschätzendes Feedback auch zurückgekommen, würde ich jetzt mal so beschreiben. Welche Rolle spielt denn eine Lehrkraft in eurer Schule? Wie kann ich mir das vorstellen? Inwiefern interagieren vielleicht auch die Lehrkräfte in dem Schülerparlament mit oder haben die da eine Rolle, vielleicht eher so beaufsichtigend oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also bei jedem Schülerparlament sind die beiden SV-Lehrkräfte dabei. Das sind eben die Lehrkräfte, die die SV-Arbeit mitgestalten und lenken. Aber die haben dort nur beratende Funktionen. Also das Parlament ist wirklich von Kindern für Kinder. Das heißt, auch die Leitung, auch die Moderation, auch ja sozusagen das Präsidium des Parlaments ist komplett von Schülerinnen und Schülern gesteuert. Und die Lehrkräfte sitzen dann nur bei, um mal hier und da einen Tipp zu geben. Zum Beispiel sind sich Schüler dann unsicher, ob sie über solche Dinge überhaupt abstimmen dürfen. Ne? Also was weiß ich, wenn jetzt der Antrag wäre, wir wollen unser Schulgebäude streichen, dann sind sie vielleicht unsicher, ob man das überhaupt darf oder ob dafür Geld da ist, dann können die das denen mal kurz zuflüstern. Ja, könnt ihr machen oder macht keinen Sinn, dürfen wir eh nicht. Ja, sowas gibt es. Aber da ist eigentlich die große Aufgabe zu gucken, dass es fair zugeht im Parlament. Und ansonsten ist die Riesenherausforderung als Erwachsener möglichst, sich selber am Riemen zu reißen und möglichst wenig zu sagen. Weil es gibt natürlich Dinge und auch Diskussionen, wo man als Erwachsener denkt, aber da müsste man doch jetzt noch das zu sagen und ich hätte noch die Meldung dazu und das kann man doch so nicht machen. Aber das behalten wir uns wirklich, das heben wir uns wirklich auf für ganz, ganz wichtige Dinge, wo wir sagen, also das geht so nicht, ne? Das kann man so nicht abstimmen oder das geht hier gerade nicht fair zu. Da greifen wir ein, aber ansonsten soll es ja gerade von Kindern sein. Und wenn vielleicht gewisse Aspekte da nicht drin sind in der Diskussion, dann ist das vielleicht auch erstmal dem geschuldet, dass das vielleicht erstmal aus Kindersicht erstmal nicht so relevant ist. Ja, und die Sichtweise, die wir als Erwachsene haben, die können wir hinterher in der Schulkonferenz immer noch dazu geben. Aber wir versuchen echt so wenig wie möglich dazu zu sagen. Und das fällt manchmal echt schwer.
Aber ist ja letztendlich auch eine Selbsterfahrung und auch ein Lernprozess, auch noch für die Erwachsenen. Und das ist ja dann auch wunderschön, da selber zu lernen und auch ein Vorbild zu sein für die SchülerInnen.
Ja, das ist so. Mhm.
Würdest du dich oder hättest du die Rückendeckung von deiner Schule, würdet ihr euch nochmal bewerben für den Deutschen Schulpreis?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich finde, wenn man einmal mit so einem Preis ausgezeichnet wurde, finde ich es irgendwo ein bisschen, es wirkt ein bisschen komisch, wenn man sich nochmal bewirbt. Das ist so nach dem Motto irgendwie. Also ich finde, es könnte zumindest so rüberkommen, na, die sind nicht so ganz zufrieden, die wollen jetzt nochmal, die wollen jetzt noch mehr oder nochmal Nachschlag haben. Und insofern sage ich erstmal nein. Was jetzt in vielen Jahren ist, das mag ich nicht versehen. Momentan ist die Regelung so, dass man für 10 Jahre dort im Netzwerk der Preisträgerschulen drin ist. Und für diese Zeit ist das für uns ausgeschlossen. Wenn man irgendwann da wieder raus ist, dann ist man ja vielleicht wieder eine neutrale Schule, eine unter vielen. Dann könnte ich mir das nochmal vorstellen, vorausgesetzt, dass wir sagen, wir haben jetzt so viel an Entwicklung durchgemacht, dass es sich auch nochmal lohnt, das neu bewerten zu lassen, dazu eine Rückmeldung zu holen. Also für alle Zeit will ich es nicht ausschließen, aber jetzt für diese 10 Jahre in der Netzwerkarbeit erstmal kommt das nicht in Frage, weil wir uns sehr gewertschätzt fühlen und dann nicht nochmal eine neue Zwischenstandsmeldung brauchen, sozusagen.
Total verständlich. Wir als Hörerinnen oder auch ich als Moderatorin können ja auch auf der Internetseite vom Deutschen Schulpreis nochmal nachgucken, welche Schulen ausgezeichnet wurden. Und da werden wir mit Sicherheit auch die Schillerschule in Bochum finden.
Herzlich gern, ja.
Genau, das ist letztendlich auch so ein bisschen gerade mein Schlusswort. Ich wollte mich einmal bei dir als Gesprächspartner bedanken und ich muss sagen, so ich als Moderatorin konnte extrem viel aus unserem Gespräch mitnehmen und habe auch so ein bisschen Aufwind bekommen, weil ich denke, dass man auch so als einzelne Schule oder vielleicht auch im Verbund mit mehreren Lehrkräften zusammen viel in Richtung Demokratiebildung machen kann und ihr als Schule da auch ein sehr, sehr großes Vorzeigemodell seid im Bereich Verantwortung und ich da sehr, sehr viel Inspiration mitnehmen durfte und dafür wollte ich mich bedanken und ich hoffe natürlich auch, dass unsere HörerInnen da auch ein bisschen was mitnehmen konnten. Vielen Dank.
Ja, ich danke mich dafür, dass ich hier das so darstellen durfte und möchte auch nur noch mal sagen, wenn irgendwelche Nachfragen da sind oder irgendwas auch an Konzepten gewollt wird, schreibt uns einfach an auf der Seite schiller-bochum.de. Da findet ihr unsere Kontaktdaten auch. Und ja, wir freuen uns, mit euch in Austausch zu kommen. Ansonsten danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen lieben Dank.
Das war unsere heutige Folge Ausgezeichnet, wo Visionen den Schulalltag gestalten. Der Deutsche Schulpreis. Ausgewählte Schulen stellen sich vor. Vielen Dank an die Schillerschule in Bochum für die spannenden Einblicke. In der nächsten Folge geht es weiter. Einschalten lohnt sich. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.